Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velohome, dem Podcast rund ums Fahrrad, Folge Nummer 128. Und auch wenn er sich in der letzten Woche als der größte Stinkstiefel südlich von Frankfurt geoutet hat, er darf wieder mitmachen. Guten Abend, Chris.
Hi, Christian.
Bist froh, dass du noch mitmachen darfst?
Ja, mir ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen.
Und du bist und wenn von deinem großen Herz ein großer Stein fällt, dann kann man schon noch vom Glück reden, dass nicht in einem mitteleuropäischen Staat irgendwie ein Erdbeben passiert ist.
Ja, oh, ja klar, logisch.
Also wir fassen mal, wir machen mal die Tour zu heute. Post-Tour-Trauma, Depression irgendwie?
Dies ist ja gar nicht so schlimm wie in den letzten Jahren, weil gut, wenn man dann arbeiten darf, / soll, beziehungsweise muss, dann hat man doch eine ganz andere Ablenkung, als wenn man da am nächsten Tag irgendwie vielleicht nichts zu tun hat oder nur in die Uni geht. Da kann man sich einfach gar nicht so viele Gedanken machen. Noch dazu hatte ich da noch Besuch, von daher, ja, war das eigentlich ziemlich schnell abgehakt und ja, von Trauma kann man jetzt eigentlich nicht reden, weil es war ja ein sehr, sehr schöner Abschluss.
Ja, das kann ich. Ja, doch eigentlich so mit dem Schluss können eigentlich fast alle irgendwie versöhnlich und glücklich sein. Wir hatten die letzte Folge gemacht. Stopp, bevor wir mit der Tour loslegen, möchte ich noch mal kurz eine Sache erwähnen. Und zwar ganz lieben Gruß möchte ich an die zumindest zwei unserer Hörer, wenn nicht sogar vier, ich weiß nicht, die unter dem Namen Listen to Velohome bei Brat am Ring gestartet sind. Von einem weiß ich nur den Klarnamen, glaube ich, den Markus. Ganz, ganz liebe Grüße an euch. Glückwunsch dazu, dass ihr ja irgendwie teilweise eure Premiere gut überstanden habt. Wir zwei waren vor 3 Jahren, ne?
Vor zwei Jahren.
Stimmt, letztes Jahr sind wir gestartet, vor 2 Jahren waren wir so da. Vor 2 Jahren war das Wetter dann irgendwann infernale Schlechte, dieses Jahr war es noch schlechter. Also das Rennen musste nicht gecancelt, sondern verschoben werden. 13 Uhr war Start, hieß es 16 Uhr, dann wurde es 20 Uhr, also es war dann kein 24-Stunden-Rennen, sondern 17-Stunden-Rennen. Hörer Joas ist nach Hause gefahren, weil es wohl irgendwie die Informationspolitik des Veranstalters war dann auch nicht so richtig die allerdollste und war nicht absehbar. Und wenn man sich 24 Stunden vorgenommen hat und dann irgendwie eine Absage nach der anderen irgendwie kommt, ist ja auch nicht so super. Deswegen kann ich das sogar sehr gut nachvollziehen. Und aber die Jungs haben sich wacker geschlagen. Von der Zeit und den Runden her finde ich das absolut fürs erste Mal Hut ab. Und schön, dass das bei euch geklappt hat und wer weiß, was im kommenden Jahr ist, wenn sich das Jahr etwas einfacher und besser gestaltet als dieses Jahr oder zeitlich flexibel ist, dann sind wir möglicherweise ja vielleicht wahrscheinlich dann auch wieder da. Du hättest doch auch eigentlich Bock. Du hast doch vor 2 Jahren am lautesten geschrien.
Ja, also generell hätte ich da schon Bock. Dieser Termin, der kommt mir halt gar nicht entgegen, muss ich sagen. Also so während der Tour de France. Da wird es schon sehr schwer für mich und noch dazu bin ich eigentlich jemand, der erst relativ spät im Jahr dann so, ich möchte jetzt nicht sagen Topform, aber der dann so ein bisschen einen Ansatz von Form hat zum Ende des Jahres hin, da ist Ende Juli vielleicht sogar noch ein bisschen zu früh, da bin ich vielleicht sogar eher der Vuelta-Typ, der dann vielleicht Richtung September, Oktober da so seinen Peak hat, wenn man davon überhaupt reden kann.
Aber vielleicht kommst du ja nächstes Jahr einfach als rasender Reporter die ganze Zeit mit. Du musst ja nicht unbedingt fahren.
Also ich könnte auf jeden Fall eine Background-Story machen.
Ja, das wäre ja zum Beispiel auch weißt du, dass die Leute, die da sind und dass wir uns da, oder die fahren, sich gar nicht darum kümmern müssen. Und es gibt ja auch diese Möglichkeit, in Anführungszeichen nur 3-Runden-Rennen zu fahren, ne? Dass du vielleicht einfach mal beim 3-Runden-Rennen dich anmeldest, eine Runde fährst, damit du weißt, wovon du sprichst und dann ist gut. Und dann gehst du wieder Bier trinken.
Ja, beispielsweise, ja.
Ja, so. Also, damit, wie gesagt, herzlichen Glückwunsch zu allen, auch allen anderen, die das absolviert haben.
Ja, und ich hoffe mal nächstes Jahr dann vielleicht auch wieder besseres Wetter. Es ist schon sehr schade, wenn da so ein Veranstalter da alles auf ein Ereignis an einem Tag setzt und dann ist das Wetter wirklich beschissen. Da hoffen wir doch da wirklich stark, dass es da nächstes Jahr besser aussieht. Die letzten Wochen war es wirklich sehr heiß, also zumindest hier. Das wäre vielleicht jetzt auch nicht das beste Wetter gewesen, aber ja, so einen stürmenden Regen oder strömenden Regen, den möchte jetzt auch keiner haben.
Ja. Und vor allen Dingen, der Termin wurde ja wegen des Wetters vorverlegt, also in den, ich sag mal, Hochsommer. Und dann nochmal jetzt Pech gehabt, das ist halt echt scheiße. Naja. Aber sie haben zumindest auch am nächsten Tag ein bisschen den, wie man so schön sagt, den Ring von der guten Seite erlebt. Und insofern sind sie nicht ganz frustriert aus der Nummer rausgegangen. Nicht ganz frustriert aus der Nummer rausgegangen sind wir ja auch von der Tour am Ende. Irgendwie, irgendwo. Wir hatten die letzte Sendung an dem Mittwoch. Simon Geschkes Sieg damals, das klingt schon so lange her, weil obwohl es gestern vor einer Woche war. Lass uns mal die nächsten Etappen so im Schnellgalopp nochmal durchgehen. Wenn ich es richtig ersinne, ich versuch's mal, Donnerstag, Mittwoch haben wir aufgenommen, ne? Korrigier mich mal. Den 22. hatten wir aufgenommen, das heißt, die darauffolgende Folge war Donnerstag. Donnerstag nicht viel passiert. Wenn ich es richtig
erinnere. Ja, sagen wir mal so, das gleiche Theater wie jeden Tag. Sky lässt die Gruppe ziehen und die Gruppe gewinnt. Romain Bardet hat gewonnen, zweiter Pierre Rolland, der hinten raus ein ganz starkes Rennen immer wieder gezeigt hat, der in der ersten Woche leider zu viel Zeit einfach verloren hat bei diesen ganzen Flachetappen und deshalb hat es im Gesamtklassement dann leider nicht für die Top 10 gereicht. Ansonsten sicherlich ein Fahrer, der von der Leistung her in die Top 7 hätte fahren können. Vielleicht sogar ein bisschen weiter vor. Romain Bardet hat die Etappe gewonnen und hat sich da ein Stück weit dann ja rehabilitiert für die Schwäche der ersten zwei Wochen. Hat relativ viel Zeit verloren am Anfang, hat sich dann durch Fluchtgruppen immer wieder so ein bisschen nach vorne gearbeitet, war zwischenzeitlich dann ja auch mal im Bergtrikot und ja, hat das ein bisschen die Scharte ausgewetzt von Monde, wenn man sich daran erinnert, als er da mit Pinoda an der Bergwertung quasi schon fast ausknobeln konnte, wer von beiden gewinnt. Und am Ende hat ja dann Stephen Cummings dann den Sieg geholt. Und ja, Gott sei Dank, oder was heißt Gott sei Dank, also zumindest für Bardet und Pinot, wenn man das vorwegnehmen kann, ging es ja noch gut aus. Und beide haben dann doch noch ihre Etappen gewonnen und konnten hinten raus auch ja vielleicht ein bisschen die Enttäuschung, dass es dieses Jahr nicht ganz so weit vorne nach vorne ging im Gesamtklassement, mit einem Etappensieg auf jeden Fall so ein Stück weit ja, wieder ja, konnten sie ihre Leistung dann doch wieder zeigen und waren bestimmt zufrieden.
Und Bardet ist ja dann am Ende auch zumindest noch der super Attackierer, kämpferischste Fahrer überhaupt von der ganzen Welt während der Tour de France geworden. Auch ein Ehrentitel zwar irgendwo, aber den muss man sich ja auch erarbeiten. Den kriegt man ja auch nicht geschenkt.
Ja, da muss man auch immer gucken. Also das ist schon sehr subjektiv, so diese Einschätzung, dass Romain Bardet jetzt so der kämpferischste Fahrer ist. Also da wären mir doch einige andere auch eingefallen.
Klar, ne? Also allen voran, ich hätte man mich so gefragt, wer ist dir als der Kämpfer? Das machen wir vielleicht am Ende. Also Peter Sagan wäre vielleicht auch jemand gewesen, den man in gewisser Hinsicht da, aber er hatte schon das Grüne und nun ja. Also am Freitag, wir sind dann jetzt einfach mal, springen wir zum Freitag schon. Und Freitag, Samstag waren so, sagen wir mal, die letzten Möglichkeiten, noch irgendwie Froome aus dem Gelben rauszufahren, wenn man es denn wollen würde.
Ja.
Und ich muss sagen, wenn ich die beiden Etappen auch so jetzt mal so grob zusammenfasse, warum nicht früher? Also das hätte ich mir, so sehr ich Froome es gönne und alles, aber ich mag ja auch die spannende Seite der Tour und das hätte ich mir früher gewünscht.
Ja, war vielleicht ein bisschen der Formaufbau Richtung dritter Woche ausgerichtet. Vielleicht waren auch die Etappen in der ersten Woche nicht schwer genug, als wenn man sich an die erste Bergankunft erinnert. Da gab es ja nur diesen Schlussanstieg. Da waren so frühe Attacken einfach auch gar nicht möglich. Ich hätte mir nicht alles von den Etappen gerne wieder gewünscht, wenn ich mich beispielsweise zurückerinnere an die Situation des Angriffs von Nibali. Da kann man natürlich jetzt sagen, okay, gut, ich mag jetzt Chris Froome nicht so unbedingt, aber was da Nibali gemacht hat, das war schon ziemlich dreist. Und,
erzähl mal für die Leute, die es nicht, vielleicht gibt es einen oder anderen, der es nicht mitbekommen hat oder der die Tour nicht schon ewig schaut. Wir hatten auch einmal eine Rückmeldung als Kommentar. Jetzt habe ich ein bisschen mehr einen Durchblick.
War eine Etappe mit mehreren Bergen, Ankunft am Ende. La Tussier, das ist jetzt nicht unbedingt der steilste Anstieg und es gab davor noch einige andere Berge, einen Berg, ich glaube es war der drittletzte, vom Ziel Astana gerade, oder das ganze Feld gerade so ein bisschen in der Findungsphase. Nibali blickt sich nach hinten um, sieht, okay, Froome scheint einen Defekt zu haben. Nibali schaut sich nochmal um, sieht, dass der Defekt so krass ist, dass Froome erstmal ein bisschen abbremst und dann attackiert er.
Das geht halt gar nicht.
Sprintet halt weg, sieht in dem Moment natürlich auch die Chance für sich, ne? Also er weiß genau, okay, vielleicht fährt sonst Sky nach für Froome. Hat man jetzt so nicht gemacht. Nibali war weit genug weg, dass so Movistar vielleicht jetzt auch nicht direkt da jetzt hinterherfahren musste, aber hat nur aufgrund des Defekts quasi erstmal diese Lücke gehabt. Mhm. Also, ja, ich mag Froome jetzt nicht unbedingt, aber so eine Aktion muss einfach nicht sein. Und wenn man bei Astana, wenn man schon über Astana redet, also ja, Astana ist für mich, steht im gleichen Bereich, wie ich jetzt so Sky sehe. Also da muss man sich nur mal den Giro anschauen. Mhm. Und Nibali, den hat man ja vielleicht ein Stück weit da auch ein bisschen ausgeklammert, oder du hattest ja auch immer versucht, so ein bisschen da so eine Trennung so ein bisschen herzustellen. Und selbst wenn ich jetzt nicht in die Richtung Doping gehen will, dann geht es hier vielleicht ein bisschen in die Richtung Anstand oder vielleicht auch, ja,
Sportsgeist.
Ja, genau. Oder was kann man jetzt moralisch da überhaupt vertreten? Und jemand, der letztes Jahr Toursieger war, dem sollte man doch da so ein bisschen mehr Ehre oder Ehrgefühl da vielleicht auch zutrauen.
100%, ja. Also da war ich auch schwer enttäuscht. Er hat wohl von Froome hinterher, wie man gehört hat oder wie man lesen konnte, ordentlich die Meinung gegeigt bekommen, hätte ich gerne Mäuschen gespielt. Er hat im Interview gesagt, okay, er hat es nicht mitbekommen im Radiofunk, im Radio Tour.
Aber oh Gott, also dann sollte man aber über schwerere Krankheitssymptome also wenn man zwei oder dreimal sich umblickt, genau in die Richtung und kriegt es dann nicht mit, sollte man vielleicht überlegen, ob man Nibali vom Rennsport ausschließt, weil er eine Gefahr für seine Nebenfahrer ist. Wenn er die dann auch nicht wahrnimmt, ist es gefährlich.
Es ist gefährlich für alle Beteiligten.
Eine Massengefährdungswaffe ist er sozusagen.
Eine Massengefährdung, ja. Man sollte ihm auch gleich den Führerschein mit abnehmen, finde ich. Ne? Also er kann ja auch kein Auto fahren.
Oder vielleicht ist auch die Brille zu dunkel. Weiß man jetzt alles nicht, ne?
Er hatte, glaube ich, keine Brille an dem Tag. Vielleicht hat er seine Brille vergessen morgen.
Doch, der hatte eine Brille auf.
Ja?
Doch, meine ich ganz, ganz sicher.
Ich kann mich nur an die Szene erinnern, er hat ja die Etappe auch gewonnen, wie er durchs Ziel gefahren ist und keine Brille anhatte. Das Bild habe ich vor Augen noch, aber kann natürlich ausgezogen haben, klar, keine Frage. Grobe Unsportlichkeit, ganz klar. Ich hatte immer Sympathien für ihn, ist jetzt erstmal unten durch. Also selbst ein von mir wirklich, mir fällt kein Adjektiv ein, was gerade passt, selbst ein Contador hat sich damals, nachdem er Andy Schleck abgehängt hat, als dieser ein technisches Problem hatte, selbst ein Contador hatte zumindest hinterher den Schneid, sich zu entschuldigen, ja, und hat erkannt, er hat einen Fehler gemacht. Und Nibali hätte zumindest dann hinterher sagen können, ey Jungs, pass mal auf, ich bin hier, um Radrennen zu gewinnen und nicht um Händchen halten. Das wäre okay gewesen. Oder er hätte gesagt, pass auf, Fehler, sorry. Aber so sich so da rauslavieren mit Ausreden und so, das ist dieses Herausreden, ne? Das hatten wir ja schon bei mehreren Sportlern.
Vielleicht hätte er sagen können, ja, und es wäre wahrscheinlich sogar ehrlich gewesen. Das war für ihn kein Angriff aufs gelbe Trikot, aber er hat taktisch die Situation genutzt.
Ja, genau.
Vielleicht andere Leute zu distanzieren, die ihm ja natürlich nachsetzen hätten können.
Ja, das wäre die hätten ja nicht nachsetzen können aus der einfach. Also vielleicht hätte für diese Ausrede oder diese Argumentation, für diese ist keiner bei Astana klug genug. Weil wenn er wirklich das so gedacht hätte, dann ziehe ich davon meinen Hut, weil im Prinzip war er ja in einer Konstellation, wo er gesagt hat, okay, wenn ich jetzt starte, habe ich eine gute Chance auf den Tagessieg. Weil alle anderen können nicht nachsteigen, weil bei denen würde das dann als Angriff aufs gelbe Trikot gewertet werden und würde total unten durch sein, alle. Also mit der Argumentation, mit der du kommst, wäre es eine sehr, sehr, sehr clevere Aktion gewesen. Das traue ich denen fast schon mal gar nicht mehr zu.
Ja, aber jetzt auch nochmal, um den Vergleich dazu ziehen mit der Contador-Aktion damals. Also da war, so wie ich das in Erinnerung hatte, schon die Attacke so ein Stück weit zumindest gestartet. Also was jetzt hier vorgefallen ist, das war ja an Dreifachigkeit nicht zu überbieten, weil
aber Astana hatte doch auch die Attacke auch schon eingeleitet. Also sie sind ja auch schon mit mehreren Mann in den Berg, glaube ich, unten reingefahren.
Aber ja, selbst wenn, also das war ja zu dem Zeitpunkt absolut so quasi neutralisiert. Also da war jetzt kein Favorit abgehängt oder sonst was. Und Nibali fuhr da mit zwei anderen Fahrern quasi in erster Reihe und hat sich bewusst umgedreht. Und erst als er gesehen hat, okay, es ist jetzt, also man hatte so das Gefühl, okay, gut, er guckt sich Froome an, sieht, oh, da könnte irgendwie was sein, guckt da nochmal, ah, okay, der hat einen Defekt, jetzt muss ich fahren. Mhm. Also das war ja wirklich so ein bisschen, ich warte ab, bis dieser Defekt dann auch wirklich da ist und dann attackiere ich. Also ja. Ich habe das nicht mitbekommen, braucht er uns nicht kommen.
Nee. Da kann er dir nicht kommen und also dir erst recht nicht und selbst mir als Naivling braucht er damit nicht kommen. Das war echt eine miese Nummer. Und ich bin da auch nachtragend. Also Nibali musste schon irgendwie, ich weiß nicht, was der sich wieder einfallen lassen will, um meine Sympathien zurückzugewinnen. Es muss einiges sein. Er hat die Etappe dann abgeschossen. Ich guck gerade mal, ich finde leider Gottes auf die Schnelle nicht die Abstände, die sich dann hinten raus. Quintana, wenn ich. Ich höre dich. Ah, der Chris hört mich. Ich höre ihn nicht. Was machen wir denn
da? Test.
Ja, jetzt bist du wieder da. Quintana hat dann am Ende sozusagen, ja, ich komme aus dem Chat, ich höre beide. Ich war der Einzige, der nichts gehört hat. Ich bin auch ans Mikrofon gegangen. Quintana hat dann noch ein paar Sekunden rausgeholt auf Froome, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nicht viel, aber zumindest so, ja, immerhin, ne? Und das war echt der Moment, wo ich dachte, ach komm, jetzt noch mal so vier Hochgebirgsetappen in dem Stil. Dann könnte es noch mal richtig spannend werden. Und ich musste auch sofort dran denken, so nach dem Motto, okay, also egal, was man Froome bis jetzt vorgeworfen hat, heute zumindest geht ein Fingerzeig in die andere Richtung. Dass zumindest er nicht der Einzige ist, der mit dem Superstoff fährt. Im Vergleich zu den anderen. Und im Nachhinein stellte sich auch raus, Quintana hat, glaube ich, an ein oder zwei Bergen an dem Tag auch neue Rekorde aufgestellt. Also langsam war der Herr auch nicht unterwegs. Wie schätzt du das so ein?
Ja gut, jetzt darf man nicht vergessen, für Froome war die Situation ja immer noch relativ entspannt. Er hatte einen sehr, sehr großen Vorsprung. Er wusste, es sind nur noch zwei Bergetappen. Also er konnte schon auch sehen, ja, es ist so viel wird da jetzt im Regelfall nicht mehr passieren, ne? So, wenn er jetzt nicht komplett einen so einen richtigen Leistungsabfall jetzt hat, den man ihm jetzt vielleicht erstmal jetzt nicht so unterstellen
macht. Das lasse ich für den nächsten Tag gelten, aber nicht für den
genau.
Tag. Weil wenn du noch einen Tag vor dir hast, dann kannst du mit 2,5 Minuten kannst du nicht sagen, ach komm, ich habe ja Vorsprung. Nicht, wenn du noch einen ganzen Tag vor dir hast. Am Ende von
halb kann auch taktisch gewesen sein und denkt, dass ich vielleicht, Mensch, wenn es Movistar sieht, okay, ich schwächle ein bisschen, verliere was, vielleicht fahren die dann am nächsten Tag den ganzen Tag von vorne Tempo, ich kann meine Leute schonen und am Schlussanstieg habe ich frische Leute. Wäre auch denkbar. Armstrong hat ja sowas mal auf der Alpe d'Huez-Etappe auch gemacht, so nach dem Motto, ja, ich schwächle jetzt da ein bisschen, am Ende hänge ich sie alle ab. Egal, kommen wir jetzt beim nächsten Tag ja dann drauf.
Genau.
Ansonsten, wo war man? Du hattest dir mehr Action erhofft und die
Rekorde. Ich hätte mir zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, ach schade, dass die Tour jetzt vorbei ist. So wie sie jetzt fahren, hätten sie schon viel früher fahren sollen, beziehungsweise das würde ich mir noch 2-3 Tage mehr wünschen, um die Spannung zu haben.
Okay, gehen wir vielleicht vorher nochmal auf diese Bergrekorde ein, ne? Von wann stammen diese Rekorde? Die stammen größtenteils aus den 90er Jahren, also bei vielen Rekorden sieht man da die Namen, oder Anfang der 2000er, da sieht man bei vielen Bergen dann so Namen wie beispielsweise Pantani und Konsorten. Wie lang waren denn die Etappen früher? Die waren ja gefühlt doppelt so lang. Also diese Etappe, das auf stimmt. der Quintana dann Rekord aufgestellt hat, die war ganze 138 Kilometer lang. Okay. Das ist natürlich auch ein Trend, den es jetzt zu berücksichtigen gilt dabei. Ne? Also die Etappen werden immer kürzer und damit wären natürlich vielleicht auch die Bergzeiten ein Stück, weil die vielleicht jetzt, wenn man von ausgeht, okay, es wird weniger gedopt, aber damit wird das so dieser Trend, es sollte eigentlich langsamer werden, wird ein bisschen entgegengesteuert. Mhm. Also die Fahrer kommen einfach nicht mehr bei einem Berg an und sind am Ende total platt, sondern haben noch genügend Körner für den Schlussanstieg. Deshalb vielleicht auch diese Rekorde, die Etappe am nächsten Tag, die war nur 110 Kilometer lang. Also wenn ich das beispielsweise mit der Etappe 2001, die ich jetzt schon ein Stück weit angesprochen hatte, mit Armstrong-Vergleiche, da ging es ja über den Clandon, da ging es über den Madeleine und am Ende dann noch Alpe d'Huez, die Etappe war auch deutlich länger. Das sind natürlich schon so Punkte, wo man jetzt nicht einfach vernachlässigen darf, also dass da jetzt auch die, die Streckenlänge einfach mit reinspielt.
Mhm. Kommen wir dann direkt zum nächsten Tag, Alpe d'Huez. Es war das erwartete Fest von Seiten der Zuschauer. Mittlerweile bekomme ich immer mehr Angst, wenn ich sehe, wie die durch das enge Spalier da fahren müssen. Und die Etappe war leider nicht so gefahren, wie ursprünglich geplant, habe ich schon mehrfach angesprochen, wegen Straßenbauproblemen. Und auch da wieder habe ich gesessen und dachte mir, boah, das ein bisschen früher. Also Quintana wirklich taktisch, muss ich auch mal sagen, wenn Movistar sich das vorher so überlegt hat, wie es dann ausgeführt wurde, und diesmal habe ich da keinerlei Zweifel dran, taktisch sehr klug, also Valverde vorzuschicken, der Quintana, diese berühmt-berüchtigte, man hat es früher nie gehört, Relaisstation.
Ja, am ersten Anstieg war es definitiv so. Allerdings ist es natürlich auch so, Valverde hat jetzt am Berg jetzt nicht so diese Klasse, um mit Quintana da wirklich jetzt groß zusammenzuarbeiten. Das hat man auch relativ schnell gemerkt. Also Valverde hat oftmals schnell so einen Vorsprung aufs Feld von so 15 Sekunden vielleicht gehabt. Aber dann war er quasi schon damit beschäftigt, diesen Vorsprung dann erstmal so ein Stück weit zu halten. Und dann kam Quintana von hinten, der schneller konnte, aber Valverde hätte da dann nicht mitgekonnt. Und deshalb war, ob das jetzt wirklich so die ideale Relaisstation war, weiß ich nicht. Valverde war jetzt natürlich leider auch im Gesamtklassement dann schon ein bisschen zu weit weg. Also ohne diese Etappe da zu Beginn der Tour mit 1,5 Minuten weniger Rückstand, hätte vielleicht ein Froome ihm nachsetzen müssen, selber nachsetzen müssen. Dann hätte vielleicht Quintana noch eins draufgeben können. Mhm. So hat Froome dann halt auch gedacht, okay, gut, der Kerl, der hat jetzt ein paar Minuten Rückstand, dem gebe ich jetzt mal eine Minute. Wenn er die Etappe gewinnt, ist mir jetzt auch wurscht, aber Quintana, den habe ich.
Mhm. Aber sie konnten nichtsdestotrotz, es ist ja auch, finde ich, immer, oder ich kann mir gut vorstellen, ohne je in der Situation gewesen zu sein, dass eine moralisch gute Unterstützung ist, zu wissen, okay, da vorne ist der Valverde, ich fahre jetzt zu dem hin, der fährt vielleicht nochmal 100, 200, 300 Meter mit mir, feuert mich dann nochmal an, gibt mir dann nochmal Gas, und ich gebe dann nochmal Gas. Also ich kann mir zumindest vorstellen, dass es für die Moral nicht ganz schlecht sein kann, da jemanden zu haben. Und Quintana hat am Ende diese 1,5 Minuten rausgeholt und ja, also das war wirklich so, also Froome hat ja selber hinterher gesagt, er dachte im Anstieg nach Alpe d'Huez, uiuiui, das kann hier noch alles kippen. Kann natürlich auch, ne, aus der Position.
Also er hatte ja dann am Ende immer noch über eine Minute, also das ist, und so wie er am Ende dann noch fuhr, er war jetzt noch nicht so komplett alle, sage ich mal. Also wenn es jetzt wirklich um alles noch gegangen wäre, wären wahrscheinlich ein paar Sekunden auch noch mehr drin gewesen, sicherlich.
Aber er war jetzt nicht der, ich sag mal, der Mann im gelben Trikot, der auf einen wirkte, als hätte er es komplett hundertprozentig im Griff. Und also er hat ja, ich weiß nicht, es kann natürlich auch hinterher gelogen sein, aber ich nehme ihm die Aussage schon ab, dass er sich Sorgen gemacht hat und dachte, huiuiui, passiert hier nichts. Es muss ja wirklich nur wieder ein technischer Defekt und er verliert nochmal irgendwie 20, 30 Sekunden durch einen Radwechsel oder, kommt aus dem Tritt raus. Man hatte ja vorher schon die Situation, dass er mit Urin beworfen wurde, geboxt wurde und was weiß ich was alles. Ein blöder Fan, zum Glück ist nichts passiert, aber holt ihn vom Rad und er verliert dadurch irgendwie 20, 30 Sekunden. Das sind ja alles Sachen, die hätten passieren können.
Ja, aber um jetzt wirklich große Abstände zu generieren, waren einfach die letzten Etappen dann ein Stück weit auch einfach zu kurz. Mit 140 Kilometern, mit 110 Kilometern. Klar ist man vielleicht am Ende einer Rundfahrt dann schon ein Stück weit erschöpft, aber 110 Kilometer... In früheren Zeiten waren das Einzelzeitfahrdistanzen, um es mal auf die Spitze zu treiben. Also wenn es danach Alpe d'Huez vielleicht noch einen nächsten, also keine Ahnung, wenn man da jetzt vielleicht wieder so eine Schlaufe gefahren wäre über den Saren und dann nochmal Alpe d'Huez hoch, hätte es vielleicht noch ganz andere Möglichkeiten gegeben. So war eigentlich alles. Waren vielleicht die Möglichkeiten auf der Etappe mit dem Col de Croix de Fer, der jetzt auch nicht unbedingt, es war jetzt nicht die härteste Steigung, also es gab immer wieder flache Passagen, teilweise zwischendrin sogar kleinere Abfahrten, also war jetzt nicht so viel drin, die ersten paar Kilometer ging sogar bei der Etappe noch bergab, also diese zwei Pässe, klar, sind eine Herausforderung, aber war jetzt dann am Ende zu wenig und wo du ansprichst oder angesprochen hast vor einigen Minuten, ja, in der ersten Woche, vielleicht in der zweiten Woche hättest du das gewünscht. Also in der ersten oder ganz am Anfang gab es eben diese selektiven Etappen nicht. Und danach muss man auch sagen, so...
Ach. Nee, ich glaube, da hast du mich falsch verstanden. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Also vielleicht, um das zu korrigieren, dass, falls da der falsche Eindruck entstanden ist. Ich meinte das gar nicht als Vorwurf sozusagen an die Fahrer, sondern an die Streckenführung. Klar, ich weiß auch, dass das nicht, dass die Tour nicht in den Alpen losgehen kann. Aber ich hätte mir solche Etappen früher gewünscht im Sinne von, das ist das, was mich, was die Tour für mich ausmacht. Weißt du, das ist das, wo ich so, ne? Also das war jetzt kein Vorwurf an die Fahrer oder so gemünzt
gewesen. Ja, andernfalls muss man jetzt auch sagen, dass zu Beginn der Rundfahrt das ganze Team Sky dann auch ein Stück weit noch frischer war. Ne? Also so ein Garen
Thomas, ja, der stimmt,
ganz am Anfang überragend fuhr, damit den Allerbesten da mitgehalten hat, da wäre überhaupt gar kein Rankommen gewesen. Also ich fand auch ein Stück weit die Leistung vom Team Sky in Alpe d'Huez grotesk. Also dass dann plötzlich ein Wouter Poels, den man vorher ganz, ganz vorne bis zu den allerbesten jetzt auch nicht unbedingt gesehen hat, plötzlich da, keine Ahnung, einem Valverde oder einem Quintana da nachstiefelt und 50 Meter vor seinem Kapitän da rumfährt. Also das ist ja, da waren ja gefühlt am Ende, was waren da noch vorne? 3 Sky-Fahrer, 2 Movistar-Fahrer und 2 Tinkoff-Saxo-Fahrer waren ja da noch unterwegs.
Aber also ich bei Wouter Poels, also ich habe mir jetzt noch mal, ich weiß es nicht mehr genau, ich hatte zuletzt ein bisschen in seiner Palmares gelesen, dass er jetzt ein ganz schlechter Bergfahrer ist, wäre mir jetzt aber, also nee, ich habe ihn jetzt auch nicht.
Nee, also das möchte ich jetzt nicht sagen, also ist mit Sicherheit ein guter Bergfahrer, vielleicht auch ein sehr guter Bergfahrer, der jetzt bei vielen anderen Stationen in seiner Karriere auch schon gute Helferdienste da verrichtet hat, aber dass er dann plötzlich von jetzt auf gleich, wo man ihn jetzt die ganze Rundfahrt jetzt nicht unbedingt immer bei den Besten oder als letzter Helfer da gesehen hat, plötzlich ein Alpe d'Huez auf nahezu ein Feuerwerk da abbrennt und da.
Aber vielleicht war das auch der Plan. Vielleicht hieß es einfach, halt dich die erste Woche zurück, halt dich die zweite, halt dich bis zu den Bergen zurück. Für dich zählen nur die letzten 2 Tage. Und wo wir gerade gesagt haben, Team Sky wurde müde, Team Sky ist nicht mehr das frischeste gewesen. Vielleicht hat man da einfach, war man so klug zu sagen, pass auf, du wartest bis zu den letzten 3 Tagen. Ich weiß es nicht, aber ich stelle es mir als, ich halte es nicht für komplett unwahrscheinlich, dass es dieses Szenario gibt.
Ja gut, dazu stecke ich jetzt so wenig drin, als dass ich.
Nee, ich auch nicht, aber es war so ein Gedanke, den ich einfach mal hatte, als ich darüber nachgedacht habe, dass es vielleicht einfach so ganz genau seine Aufgabe war, so zu fahren.
Ja, auf der anderen Seite dann auch schon krass, wenn man sich überlegt, dass solche Rollen da bis zu Ende im Hochgebirge da dran zu bleiben, jetzt beim Team Sky halt 5 verschiedene Leute da hätten spielen können, ne? Wenn man halt einen Port nimmt, wenn man da einen Thomas nimmt, wenn man da einen Pools nimmt, wenn man da jetzt dann auch noch einen König nimmt und ja, den 5., also gut, Froome auch, und ein anderer würde wahrscheinlich dann mir auch noch einfallen, wenn ich jetzt nochmal das komplette Line-up sehen würde, aber
naja, man darf halt nicht vergessen oder man muss sich vor Augen führen, sie haben sich, und da kommen wir am Ende der Sendung wahrscheinlich auch nochmal zu, sie haben nun mal die Kohle, sich die besten Fahrer für so etwas zu kaufen und diesen vielleicht dann auch diese ihren Aufgaben entsprechend einzusetzen.
Ja, klar.
Also, das ist vielleicht etwas, was man nicht vergessen darf, ne? Oder nicht außen vor lassen darf. Das Geld da, beim Fußball heißt das Geld, schießt zwar keine Tore, ne, aber gewinnt Meisterschaften. Und vielleicht ist das da auch so, ne? Ich habe am Sonntag, um den nächsten Tag schon, um auf den Sonntag hinzuleiten, wir hatten am Sonntag Besuch hier bei uns zu Hause. Und die Dame ist verheiratet mit einem Franzosen. Und der fand natürlich den Sieg von Chris Froome ganz, ganz schlimm. Aber der war zumindest, meint er, die Franzosen sind versöhnt, wenn ein Franzose Alpe d'Huez gewinnt. Dann ist alles gut.
Ja, wird ja oftmals so der Berg der Holländer genannt. Also Holländer haben da schon sehr, sehr lange nichts mehr gewonnen. Also man kann es als.
War Peter Winnen der Letzte vielleicht?
Ja, aber das ist dann auch schon Anfang der 80er gewesen.
Ja, ja.
Behaupte ich jetzt mal. Ja. Ansonsten, ja, jedes Jahr spektakuläre Bilder. Man sieht da auch oft mal so die Radfahrer, wie sie da wirklich aktiv an der Party, nenne ich es mal, jetzt da teilnehmen, dann auf dem Weg dann auch mal ihr Bier trinken. Ich finde es fast ein bisschen schwierig, das zu beurteilen, wenn sie ansonsten von keinem Fan da jetzt wirklich da ein Wasser oder so annehmen, weil sie Angst haben, da ist was drin, aber zum Bier greifen sie dann doch. Ich weiß nicht, ob sie davon ausgehen, okay, die Leute sind alle hackedicht, die sind gar nicht mehr in der Lage, da jetzt wirklich was zu manipulieren. Das weiß ich jetzt nicht, aber klar, Alpe d'Huez ein klassischer Schlussanstieg bei der Tour und da freut sich immer jeder drauf. Ich bin ja dieses Jahr auch mal in Alpe d'Huez gewesen, zwar jetzt, zu meiner Schande muss ich gestehen, nicht mit dem Fahrrad, aber da kann man schon auch sagen, gut, hat man dann auch ein bisschen eine andere Verbindung dann dazu und ja, ich hätte mir hinten raus vielleicht noch ein bisschen mehr Spannung gewünscht, also ein Quintana hätte da aus meiner Sicht doch noch gerne auch ein bisschen mehr aufholen dürfen.
Also ich bin es ja mit dem Fahrrad hochgefahren, das kann ich auch jedem empfehlen. Das ist immer sehr sehr erhabene Momente, auch wenn es oben rum, also wenn man oben ankommt, ein bisschen ernüchternd ist, wenn man nicht schon mal da war. Es sind doch immer, finde ich, sehr, sehr erhabene Momente, wenn man auf diesen Straßen fährt, wo Radsportgeschichte geschrieben wurde. Und vor allen Dingen, wenn man in diese Kurven dann reinfährt und sich denkt, boah, hier ist die Hölle los und dabei ist es doch hier so wenig Platz, wie kommen die ganzen Menschen hier hin? Das ist schon sehr, ja, wie, keine Ahnung. Also es, ja, genau, bewegend. Das ist irgendwie schon das richtige Wort. Ja, hast du recht. Und bewegt hat uns dann natürlich, zumindest mich, ich war bewegt davon, dass dann Greipel in Paris wieder der Stärkste war.
Ja.
Also unsere Wette ist damit 1-1 ausgegangen, ne?
Ja, wir hatten ja gewettet, du hattest gesagt, Greipel oder Cavendish, Sagan, ich sagte Greipel oder Cavendish. Cavendish ist jetzt vor Sagan reingekommen. Ich fühle mich jetzt also insgeheim so ein Stück weit als der moralische Sieger, aber.
Das glaubst du, das willst du nicht.
Das ist jetzt auch pedantisch, das gebe ich selber zu. Von daher, ich glaube, Greipel ist auch derjenige, mit dem wir beide, glaube ich, so mit am besten leben können. Klar, wenn jetzt mal Werde da jetzt wirklich da im Sprint gewonnen hätte, hätte es mich noch ein bisschen mehr gefreut, aber. Ja, Greipel, der überragende Sprinter dieses Jahr, diesen Jahres. Und ja, auch ohne Kittel geht's für Deutschland. Ne? Also wirklich eine grandiose Tour von Greipel. Und ich denke mal, da kann er es auch verschmerzen, dass er das grüne Trikot jetzt nicht gewonnen hat. Ich würde fast meinen, so ein Sagan hätte da gern getauscht.
Also ja, also ich bin auch, ich weiß nicht, ob Kittel dieses Jahr Greipel anders. Hätte man Kittel mitgenommen, hätte das mit Sicherheit nicht dazu geführt, dass Greipel auch nur eine Etappe weniger gewonnen hätte. Weil ich glaube, Kittel wäre nicht in der Form gewesen, um einen Greipel, so wie er dieses Jahr aufgetreten ist, so wie er dieses Jahr alle geschlagen hat. Da hätte Kittel nicht den Hauch einer Chance gegen gehabt, behaupte ich ganz einfach mal. Zumindest in der Form, in der er sich dieses Jahr präsentiert. In der Form des letzten Jahres wäre es mit Sicherheit sehr, 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 sehr spannend geworden. Aber ich glaube, dass Greipel einfach sehr, sehr klug war und erkannt hat, das ist meine Chance. Ich glaube, ich habe es beim Giro gesagt, Greipel ist klug genug, um sowas zu erkennen und zu sagen, okay, Kittel wird in den kommenden Jahren der entscheidende Sprinter sein, den es zu schlagen gilt. Und wenn er dieses Jahr nicht gut drauf ist, dann ist das das Jahr, was ich nutzen muss. Ich glaube, das hat er sehr, 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 sehr klug gemacht. Wie alt ist Greipel?
1982.
82?
Ja, 33. Ja, also. Das ist dann auch schon so ein Alter, wo es bei Sprintern im Regelfall schon ein bisschen eng wird. Also man erlebt ja dann auch immer so Anfang der 30er dann so, ja, so die Metamorphose vom Sprinter hin zum Anfahrer. Also man hat das da ja bei Petacchi erlebt und Zabel war
hinten raus. Oder so ein bisschen zum Allrounder auch, wie es bei Zabel ja so ein bisschen war.
Bei Zabel ja eigentlich schon immer der Allrounder war, der auch mal über den einen oder anderen Anstieg drüber kam. Aber die Endschnelligkeit lässt dann einfach auch nah, also auch wenn man sich an vergangene Zeiten erinnert. Petacchi ist da ein gutes Beispiel, der dann als Anfahrer da fungiert hat oder auch unter Hischoff, der hinten raus nicht mehr so in den Massensprints da wirklich aktiv war, sondern eher dann auch, ja, Kopfsteinpflaster-Klassiker da wirklich so versucht hat, da zu gewinnen oder halt auch ein bisschen kopierterem Gelände. Ja, muss man jetzt halt mal sehen. Also er ist mit Jahrgang 82 dieses Jahr noch der stärkste Fahrer. Warum soll er nächstes Jahr jetzt nicht nochmal eine Etappe gewinnen? Allerdings ist da aus meiner Sicht schon auch davon auszugehen, dass nächstes Jahr, falls da wieder ein Kittel dabei ist, vielleicht gibt es da noch den einen oder anderen schnellen Mann, der nochmal eine Schippe drauflegen kann. Da muss man auch immer noch auf die Etappen gucken, wie sie da gestaltet sind. Also gut, was nützt es jetzt in die Zukunft zu blicken? Ich denke mal, er hat eine super Tour de France gefahren, da wird er super mit zufrieden sein und für den Moment richtig klasse.
Also ich finde auch so, wie er sich rundherum präsentiert in nicht nur dieses oder nicht nur diese Tour, sondern auch in der Zeit davor. Und ich erinnere mich jetzt immer noch, wie er bei 1Live in den O-Ton-Charts letztes Jahr lange war. Er macht mir zusehends Spaß und ich hoffe, dass wir ihn dann noch ein, zwei 3 Jahre hoffentlich möglicherweise da erleben können und sei ihm vergönnt. Ja, ansonsten gibt's über die letzte Etappe traditionell wenig zu sagen, ne? Die typischen Ausreißversuche. Schade, dass bei dem Frauen-Event, den du ja im letzten Jahr, wo du dich erschrocken hast, dass der unter schlechten Wetterbedingungen gelitten hat und viele Stürze. Aber ansonsten gibt's über diese letzte Etappe eigentlich nicht viel drüber zu reden, außer dass am Ende bei den Herren die Sonne geschienen hat. Und Chris Froome auf dem Champs-Élysées sich auf Französisch bedankt hat, auch bei den Zuschauern. Auch vielleicht eine Geste, wo er so ein bisschen hier Fishing for Compliments mäßig versucht hat, ja, wie soll man sagen?
Also Sympathien zurückgewinnen.
Genau, Sympathien zurückgewinnen.
Das ist vielleicht jetzt falsch, weil ich glaube, er hatte die Sympathien noch nie.
Ja, oder Sympathien zu gewinnen.
Ja, vielleicht dann eher so, ja.
Ja, also das ja, also ich fand's, ich finde zumindest, dass das davon zeugt, dass jemand reflektiert und vielleicht sich über Sachen Gedanken macht. Weil ein Armstrong hätte gesagt, fuck you French. Und ich weiß nicht, ob er jemals dort Französisch gesprochen hat. Aber who knows. Ja, ansonsten schöne Geste, Greipel auch mit den zwei Töchtern auf dem. Das seit wann kommt das eigentlich auf? Also Zabel hat er den Kleinen schon mal, den der jetzt selber Rennen fährt auf der. Ja. Ja. Quintana, glaube ich, mit Tochter, Valverde mit Kind. Also nett. Also es wird immer mehr zur Familienfeier da.
Ja, ich denke mal, das ist ja auch eine lange Zeit voller Entbehrung und da freut man sich einfach, so seine Liebsten wieder in die Arme schließen zu können. Und das ist ja dann auch für die Kinder ein ganz, ganz großer Moment. Und gerade bei Rick Zabel, der durfte da ja öfter so mit raufhüpfen und da hat es ja wirklich dann auch dazu geführt, dass er da Blut geleckt hat und da jetzt wirklich eine Karriere angestrebt hat und mittlerweile mit den Besten da mithalten kann. Vielleicht ergibt sich die Möglichkeit bei dem einen oder anderen auch, vielleicht auch mal bei einem Sohn von Valverde, also bei irgendeinem müsste es ja klappen, genug hat er. Und ja.
Ja, das stimmt wahrscheinlich schon. Ja, und damit hätten wir jetzt die Tour sozusagen, hätten wir alle Etappen abgearbeitet. Können wir dazu kommen, mal so generell darüber zu sprechen, was war das für eine Tour 2015 im Rückblick? Nenn mal 3 Adjektive, die dir einfallen. So die ersten 3.
Grotesk. Dann dann fast würde ich sowas sagen wie erwartungsgemäß. Mhm. Und am Ende würde ich noch sagen erleichtert.
Also okay.
Erleichternd. Also das Letzte ist dann die persönliche Komponente für mich.
Ja, das ist mir schon klar. Also ich fand es irgendwie schön. also schön. Beruhigend. Und erwartungsgemäß. Hast du auch erwartungsgemäß? Wie hast du es genannt?
Erwartungsgemäß.
Na, dann mache ich was anderes. Wie erwartet.
Ja.
Nee, ich finde mit dem Schön vielleicht ganz was anderes. Lass uns mal abwechselnd vielleicht das erklären. Grotesk, damit ist ja klar, was du meinst. Ich finde, dass es durch die Leistung der anderen Fahrer in den letzten 2-3 Tagen ein bisschen in sein anderes Licht gerückt wurde. Zumindest für mich. Und da fühle ich mich dann, da finde ich dann angenehm, dass ich vielleicht den Eindruck ein bisschen verschoben hat. Hätte Froome den letzten Freitag und den Samstag auch haushoch alles dominiert und kaputt gefahren, hätte ich ein größeres Problem damit gehabt zu verargumentieren, warum ich ihn nicht den unsympath finde.
Also ich sehe da eher doch noch ein Stück weit eine Taktik dahinter. Also man hat es 2013 ähnlich erlebt, Froome meilenweit der Konkurrenz enteilt, dann das Schmierentheater mit Port, die ihm unbedingt da noch damals einen Riegel geben musste auf der letzten Etappe, hat er dann auch ein bisschen geschwächelt und hat die anderen gewinnen lassen, aber das war irgendwie alles mit, ja, so Kalkül, also es war nie wirklich eng, also auch jetzt dieses Jahr in Alpe d'Huez, selbst wenn er da so schwach gewesen wäre, es war ja nicht so, dass seine Helfer da auf ihn warten mussten. Er hatte da ja am letzten Tag, da die besten Helfer dann überhaupt mit Puls und Porti wahrscheinlich da selbst, wenn man sie hätte fahren lassen, da gewinnen hätten können. Und die hat er immer um sich hin raus, konnte er sogar selbst noch fast ein bisschen beschleunigen, möchte ich fast meinen, und hat dann alle abgehängt, bis auf Valverde hinten raus. Ja, ich glaube, das ist dann einfach ein Stück weit vielleicht auch Taktik zu sagen, okay, gut, ich gehe jetzt nicht mit dem Eindruck aus, oder ich will nicht, dass alle Leute am Ende der Tour denken, ich bin da alles Überragende, sondern ich versuche ein bisschen menschliche Schwäche zu zeigen, vielleicht zu heucheln, aber vielleicht irre ich mich auch.
Genau, das werden wir zwei mit der Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit 200 Bier an einem Tisch sitzend noch stundenlang diskutieren können und zu keinem Ergebnis kommen. Deine Sicht ist total legitim und nachvollziehbar. Meine Sicht ist dann vielleicht eher die, so er hat sich auf diese ein, zwei Etappen, die an denen er die Tour gewonnen hat, sich wirklich einfach besser konzentriert oder war im Vorfeld besser auf diese Etappen vorbereitet. Die eine Etappe, wo er weggestiefelt ist, wurde so im Nachgang kolportiert, hatte er sich schon genau ausgesucht, konzentriert darauf. Die Etappe mit der Windkante war er einfach konzentrierter, als es die anderen waren, die vielleicht an diesem Tag die Tour verloren haben. Oder zumindest sich selber das Leben deutlich schwerer gemacht haben. Und vielleicht hatte er einfach den Fokus anders gesetzt als die anderen und das einfach da aufs richtige Pferd gesetzt. Oder war auch von einem Betreuerteam oder einem Trainerteam oder einem Stab drumherum einfach besser vorbereitet auf die entscheidenden Szenen. Das kann ja auch sein, dass es noch nicht mal selber am Sportler, dass er nicht der Kluge war, sondern das Team um ihn herum, dass diese Sachen so generalstabsmäßig geplant haben.
Ja klar, kann durchaus.
Ja. Das ist etwas, das wird zumindest in einer Hinsicht die Zeit entscheiden, nämlich wenn wir in 10, 20 Jahren jetzt wissen, was war da los. Oder ansonsten wird diese Frage immer offen bleiben. Aber das ist ja auch gut so, weil sonst hätten wir nichts zu diskutieren.
Richtig.
Was hattest du noch? Grotesk, das zweite war erwartungsgemäß.
Ja, also okay. Von Froome habe ich gerechnet. Erwartungsgemäß auch ein Stück weit, dass Movistar bei Windkanten pennt. Das haben sie oft genug unter Beweis gestellt.
Das können sie.
Sich damit natürlich das Leben selbst schwer gemacht. Und
ich habe den Tweet gelesen, das ist das erste Mal seit langem, dass eine Tour de France in Holland gewonnen wurde.
Ja, gewonnen wurde es nicht in Holland, mit Sicherheit nicht, aber es hat die Taktik oder die Strategie hinten raus ganz schön beeinflusst, ja. Und es hat natürlich den Spielraum für Chris Froome enorm erweitert, weil er einfach diesen Puffer schon mal hatte. Und es gab ja nicht viele Fahrer, die dann auch ganz weit vorne mit in dieser ersten Gruppe waren. Also Nibali war hinten, Valverde war hinten, Quintana war hinten. Vorne dabei war, meine ich ja, ein Contador. Aber ein Contador war jetzt geschwächt vom Giro. Ein Fagadron war noch mit vorne, der hinten raus, ja, der vielleicht bei der Tour jetzt nicht wirklich das zeigen konnte, was er eigentlich kann oder was er bei der Dauphiné angedeutet hat. Von daher, die schärfsten Konkurrenten mit Valverde, Nibali und Quintana hat er auf dieser Windkante um 1,5 Minuten distanziert. Und 1,5 Minuten sind bei der Tour, vor allem wenn die Bergetappen nur so kurz sind, sind ein Brett.
Was war das dritte? Versöhnlich, hattest du das gesagt?
Erleichternd, hatte ich gesagt.
Erleichternd, klar. Also das Valverde Dritter auf dem Tourpodium. Er gewinnt ja auch, anders. Jedes Radsportherz muss höher schlagen, wenn man sieht, mit welchen Emotionen er da auf dem Podium oder in den letzten Tagen der Tour rumhantiert hat. Also er kam aus dem Weinen gar nicht mehr raus. Und das sei ihm auch gegönnt.
Er hat auch wirklich alles gegeben. Er ist wirklich, glaube ich, von den Gesamtklassements mit Favoriten, glaube ich, mit das aktivste Rennen gefahren. Hat er schon bei der ersten Bergankunft attackiert, hat immer wieder attackiert. Es hat zwar nie ganz gereicht, um da mal einen Sieg davon zu tragen. Allerdings war es schon eine richtig klasse Leistung. Und das dann mit 35 Jahren, das ist schon sehr, sehr viel wert. Also und er hat schon öfter gesagt, ja, je älter er wird, umso besser fühlt er sich eigentlich, was seine Leistung angeht. Ja, ein Stück weit muss man sagen, hat er recht, ne? Also mit dem Sieg beim Flash Valon, Sieg bei Lüttich-Bastogne-Lüttich, jetzt erstmals auf dem Tourpodium, 3 Siege bei der Katalonien-Rundfahrt, also bei 3 Etappen. Also das war schon ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr für ihn und das mit 35. Das hätte ihm nicht jeder zugetraut. Und ganz ehrlich, ich rechne auch schon seit Jahren, dass irgendwann mal der ganz große Einbruch kommt und ein Valverde eben nicht mehr ganz, ganz vorne mitfahren kann. gerade bei der Konstellation mit Quintana als Kapitän, hätte man sich ja auch vorstellen können, Mensch, Valverde, vielleicht läuft das wirklich so, dass er wirklich so den reinen Helfer geben muss. Vielleicht, dass es dann noch für die Top 10 reicht, vielleicht auch mal dann hinten raus noch für einen Etappensieg, aber dass so die eigene Ambition doch deutlich zurückstecken muss. Und das war dann eben nicht so, weil sie dann doch nie wirklich diese Situation hatten, dass ein Valverde sich aufopfern musste, sondern dass beide eher immer in die Attacke gehen konnten.
Da ist er halt wie mein Kater. Ne? Er ist ein bisschen schlichter, aber er hat ein gutes Leben dabei. Du hattest, also bei mir war, was hatte ich nochmal, schön, weil, ne, also aus den bekannten Gründen und auch hier schon diskutierten Gründen sympathisiere ich mit dem Team Sky. Deswegen fand ich natürlich schön oder war es ein schönes Bild für mich am Ende, sie siegen zu sehen.
Du hattest noch wie erwartet, ja?
Wie erwartet, genau, weil ich hatte es eigentlich erwartet, dass das Team Sky so gut vorbereitet wird. Ich hatte ein bisschen befürchtet, dass Froome irgendwie so einen Tag hat, wo er komplett einbricht und alles verliert, so wie Port beim Giro irgendwie eingebrochen ist, dass er an den eigenen Erwartungen und eigenem Druck kaputt geht und dass es vielleicht nur irgendwie so ein dritter Platz für Port wird zum Beispiel. Das hätte mich jetzt auch nicht gewundert. Und was war das dritte? Schön, glaube ich, ne? Mit schön meine ich völlig überraschend, dass ich es in gewisser Hinsicht auch schön fand, dass die ARD wieder übertragen hat, weil ich fand die Bilder, ich habe so zwischendurch immer mal hin und her geschalten zwischen ARD und Eurosport. Die Bilder der ARD, das ist einfach, also wenn man so das Fernsehbild sich im Vergleich anschaut, ist es einfach ganz was anderes. Wenn ich mir Eurosport angucke, denke ich, wenn ich es nicht HD sehe, denke ich einfach, ich bin in den 80ern wieder. Ja, und das macht bei mir dann schon einen Unterschied irgendwie aus. Also ich fand, es war manchmal der ARD-Kommentar sehr schwer zu ertragen für Leute, die ein bisschen mehr als ein Rennen schon gesehen haben. Die Qualität der Bilder hat mich dann manchmal doch wieder zur ARD zurückkehren lassen. Und das meinte ich mit schön. Und schön finde ich grundsätzlich, dass auch Einschaltquoten von über 1,1 Millionen waren es, glaube ich, im Schnitt irgendwie dabei waren. Und das ist ja für den deutschen Radsport mit Sicherheit in vielerlei Hinsicht ein positives Signal und ein gutes Zeichen. Das wäre vielleicht auch so eine schöne Sache an dieser Tour. So, jetzt ist der Chris weg. Es verbindet sich jetzt hier wieder. Na, mich kann man ja zum Glück noch weiterhören. Ich weiß nicht, ob der Chris noch zu hören ist. Ich glaube nicht. Zur Not rufe ich ihn jetzt einfach. Also es verbindet sich jetzt hier der Skype bei mir. Ich begleite das jetzt einfach mal. Aus der Frage kommt der Chat, aus dem Chat kommt die Frage, ob 1,1 Millionen gut sind. Ja, also ich kann es jetzt, ich finde, man kann es nicht vergleichen mit jetzt irgendwelchen Zahlen aus den 90ern oder 2000ern in Bezug auf die Einschaltquote. Da müsste man mal recherchieren. Vielleicht kann der Chat das jetzt so nebenher, was das für Einschaltquoten waren in diesen Zeiten, aber ich finde diese Zahl zumindest jetzt nicht ganz, ganz schlecht. Also wenn ich mir vorstelle, müsste man mal mit dem anderen Nachmittagsprogramm vergleichen. Ich drücke jetzt mal hier einfach mal kurz auf Pause und versuche den Chris mal wieder zu kriegen. Bis gleich. So, jetzt haben wir den Chris wieder da. Der hat sich hier wieder ist wieder hingesetzt und steht nicht mehr auf dem Kabel. Jetzt funktioniert's wieder.
Genau, und den Punkt, den du angesprochen hast mit der Übertragung der ARD, sehe ich natürlich auch positiv. Ich denke, je mehr Aufmerksamkeit der Radsport bekommt, umso besser ist es einfach, weil auch wieder Bevölkerungsgruppen oder auch Menschen an den Radsport rangeführt werden, die jetzt vielleicht auf Eurosport nicht die Notiz davon nehmen, die dann vielleicht einfach mal, je nachdem, wo jetzt der Sender Eurosport sitzt, jetzt vielleicht nicht auf Programm 30 überhaupt noch hochschalten, aber viele, viele Leute beginnen halt einfach oder starten den Fernseher auf der 1. Und wenn da die ARD läuft mit der Tour, dann bleibt man da vielleicht sogar mal hängen. Und das ist bei Eurosport. Ich glaube, Eurosport ist dann doch eher der Sender für die Leute, die bewusst die Tour gucken wollen. Und ARD ist vielleicht eher dazu geeignet, auch mal Leute ranzubringen. Und ich muss sagen, hinten raus habe ich auch gerne auch mal ARD geguckt. Also ich habe mich ja mal massiv aufgeregt über eine Aussage von Florian Nass bezüglich der Aktion von Vincenzo Nibali. Vielleicht hätte er da ja auch sich diese Hass-Tirade dann aufheben können, um die dann nochmal dann vielleicht in vehementer Art und Weise dann auf der Etappe, auf der Nibali dann gewonnen hat, sogar nochmal anzubringen. Aber ansonsten haben sie schon auch gezeigt, okay, gut, sie sind da lernfähig, haben auch die eine oder andere Hintergrundgeschichte dann gebracht. Da war dann auch mal so ein Paul Voss dabei beim Zeitfahren und hat mitkommentiert. Und Toni Martin war auf der letzten Etappe dabei. Sie haben dann auch mal so Bilder rund um den Tross so gezeigt. Das sind natürlich Bilder, die man jetzt bei Eurosport jetzt so jetzt nicht hat. Aber das liegt natürlich dann auch daran, dass das ARD natürlich ganz andere Mittel hat als jetzt die deutsche Delegation von Eurosport, die da doch rein aufs Kommentieren quasi beschränkt ist.
Und die deutsche, also die ARD hat jetzt natürlich auch mächtig Schwein, ne? Also wahrscheinlich ist denen auch so ein bisschen der Popo auf Grundeis gegangen, als sie gehört haben, dass Marcel Kittel nicht dabei ist. Aber um den Bogen zu so einer Art deutschen Rückblick zu spannen, es war ja auch für die Deutschen, obwohl ich ja immer noch finde, dass ein Radsport ein sehr international gesehener Sport ist. Und du bist, dein Lieblingsfahrer ist ein Spanier, mein Lieblingsfahrer, na, gibt's zurzeit nicht, aber mein Lieblingsteam ist ein britisches und so. Das ist ja ein Sport, der frei von jeden, oder frei zumindest sein sollte von vielen nationalen Ressentiments und so weiter. Aber wenn man es jetzt als Sicht eines deutschen Broadcasters, eines deutschen Fernsehunternehmens sehen würde, welches auch gewisses Interesse daran hat, deutsche Fahrer zu vermerken, dann war es ein absoluter Erfolg. Ohne Marcel Kittel. So. Ja, also wir hatten Toni Martin in Gelb. Wir hatten die Geschichte rund um Toni Martin, die ersten 2-3 Tage, die man wunderbar erzählen konnte. Wir hatten einen phänomenalen Simon Geschke an dem einen Tag. Greipel mit 4 Etappensiegen. Viel mehr, Toni Martin in Gelb auch noch. Also viel mehr konnte man sich fast gar nicht wünschen mit dem Fahrermaterial, sage ich mal, was uns zur Verfügung stand dort.
Ja, Degenkolb. Ah, Degenkolb mit der ewigen Suche oder mit jedem, mit dem Anlauf, so endlich seinen ersten Tour de France-Sieg oder Etappensieg da zu erreichen. Ja, das wird auch nächstes Jahr vielleicht wieder eine Story werden.
Aber genau, das sind auch Geschichten, die man erzählen kann, ne?
Genau, genau wie vielleicht bei Sagan. Ja, wann gewinnt er die nächste Etappe? Klar, genau, gleicher Fall. Ansonsten, ja, Emanuel Buchmann mit seinem 3. Platz. Auch eine ganz, ganz, ganz große Geschichte, wenn man sich überlegt, dieses Jahr erst Profi geworden, gleich dann deutscher Meister, jetzt dann bei der Tour de France am Start, für die er ja eigentlich nicht vorgesehen war, wenn man da mal ein halbes Jahr zurückdenkt. Ja, was ein bisschen traurig gelaufen ist, ist die ganze Sache rund um Dominik Nerz. Also ich denke so, Top 15 wäre dann doch im Bereich des Möglichen gewesen. Das hört sich im Vorfeld immer, ja, bisschen vermessen an, wenn man da sagt, ja gut, Top 15, das sind ja schon richtig Top-Fahrer drin. Und es stimmt auch. Allerdings darf man jetzt nicht davon ausgehen, dass der Fahrer, der bei der Tour de France am Ende 15er wird, dann auch der Fahrer ist, der am 15. besten wirklich ist. Weil man hat da wirklich die Top 10, die da wirklich um den Sieg quasi vielleicht kämpfen. Und dann hat man dahinter auch ganz viele Fahrer, die dann auch mal Helfer sind, mal Zeit verlieren und ja, die eben nicht zu den Besten gehören. Und das zeigt ja auch das Klassement am Ende. Also da sind ja auch Fahrer relativ weit vorne dabei, auch so ein Andrew Talensky, ein Serge Pauwels, ein Samuel Sanchez. Das sind Fahrer, die haben zwischenzeitlich auch mal ganz schön Zeit verloren. Matthias Frank ist auch ein gutes Beispiel. Das sind Fahrer, die haben ganz am Anfang viel Zeit verloren und sind dann geschickt in Ausreißergruppen gegangen und haben da Zeit zurückgewonnen. Also ich sag mal so, selbst wenn so ein Dominik Nerz jetzt vielleicht auf 5 Bergetappen jeweils 8 Minuten sich eingefangen hätte, was jetzt wirklich viel ist, also 8 Minuten ist schon wirklich viel, dann wären das 40 Minuten. Wenn der jetzt in 2 Gruppen gegangen wäre, wo er vielleicht jeweils so 3-4 Minuten hätte gut machen können wieder, wäre er im Bereich von Platz 13. Also Top 15 ist da nicht vermessen, aber man darf natürlich jetzt auch nicht vergessen, bei den Top 10, da hängen die Trauben dann wirklich hoch. Also Dominik Nerz ist jetzt kein Fahrer, der jetzt aufgrund der eigenen absoluten Klasse da jetzt wirklich ganz vorne reinfahren kann. Wenn, dann geht's aufgrund von taktischem Geschick, aber Top 15 wäre auch dieses Jahr aus meiner Sicht mit adäquater Leistung drin gewesen oder mit einer gesunden.
Aber vielleicht ist es auch jetzt das erstmalige, dass er richtig alleine als Kapitän dann antreten darf. Das ist ja auch eine besondere Situation. Und wir haben bei anderen guten Fahrern wie Port gesehen, das ist auch eine Situation, auf die man erstmal klarkommen muss. Ne? Vielleicht braucht er einfach mal so ein Probejahr, so eine Probe-Grand Tour. Vielleicht wird er auch wieder zur Vuelta fit und kann da vielleicht mal unter weniger Beobachtung.
Den Fall hat er ja schon. Also er ist ja schon zweimal bei der Vuelta so ein Stück weit auf Gesamtklassement gefahren und hat da ja auch Top 15 gepackt. Also Top 15 ist jetzt bei der Vuelta nochmal eine ganz andere Nummer als jetzt hier bei der Tour. allein wenn man sich die Namen mal durchliest, aber ja, unmöglich ist es nicht. Also es gab schon Fahrer wie auch ein Luis Leon Sanchez, der bei der Tour de France in die Top 10 gefahren ist, obwohl er eben nicht ein absoluter Rundfahrtspezialist ist. Also da kann man, wenn man wirklich einen guten Riecher hat für Ausreißergruppen und vielleicht ab und zu dann auch mal die Situation richtig gut erkennt und hinten so ein Stück weit keiner nachfahren will, kann man da auch mal recht weit vorne landen, ohne dass man da jetzt wirklich zu den Allerbesten gehören muss.
Wir wurden natürlich direkt aus dem Chat korrigiert. Bora ist bei der Vuelta gar nicht dabei. Also können wir uns sparen, das Thema. Stimmt vollkommen, natürlich. Wenn wir so die, ich habe die Tage eine Statistik gesehen, um nochmal, um so das Thema deutscher Rückblick so Ende zu bringen, anschaut, mit einer Auflistung der Preisgelder. Ja, also welches Team wie viel Preisgelder gewonnen hat. Was ja auch vielleicht zumindest so am Rande ein Indiz dafür ist, wie erfolgreich war ein Team. Da war das Team Bora wirklich sehr, sehr, sehr weit hinten. Ich glaube, vorletztes Team sogar fast oder drittletztes. Spiegelt das deine Einschätzung so ein bisschen wider, wie es bei dem Team Bora so über die ganze Tour irgendwie gelaufen ist oder wie man die Leistung einschätzen
kann? Ja, generell sage ich erstmal wenig Fahrer, wenig Preisgeld. Also die waren ja am Ende, glaube ich, nur noch zu fünf dabei. Jeder Fahrer, der fehlt, kann natürlich jetzt auch nicht mehr groß in die Punkte fahren. Also noch dazu, es war schon sehr, sehr viel Pech auch dabei. Also Jan Bartha, der im Zeitfahren am Anfang gleich gestürzt ist, dem man ansonsten vielleicht da auch im Bereich der Top Ten da eine Leistung hätte zutrauen können. Dominik Nerz gleich am Anfang das Pech. Dann hat man natürlich dann Sam Bennett, der jetzt eine überragende Bayern-Rundfahrt hinter sich hatte, ne, der dann krank wurde und dem man vielleicht im fitten Zustand auch mal Platzierung unter den Top 5 vielleicht hätte zutrauen können, der dafür einfach dann ja zu schwach war und dann die Rundfahrt auch beenden musste. Also generell fand ich die Mannschaft Bora, die war gut aufgestellt, also für die Mittel, die sie einfach haben. Also ein Dominik Nerz hätte durchaus, wie ich schon angekündigt, in die Top 15 vielleicht fahren können. Mit einem fitten Sam Bennett vielleicht das eine oder andere Top 10-Ergebnis, vielleicht Top 5-Ergebnis in den Sprints. Dann, ja, Emanuel Buchmann, klar, von dem kann man jetzt nicht wirklich mehr erwarten. Von dem Paul Voss hätte man vielleicht ein bisschen mehr erwarten können. Der hatte ab und zu so ein bisschen Pech, wenn es wirklich um die entscheidenden Gruppen ging, aber hat im Nachhinein ja auch, ich glaube, auf Radsport News hat er, glaube ich, ein Interview gegeben. Ja, da hat es mit der Formsteuerung nicht ganz hingehauen. Er ist ja eine relativ gute Dauphiné-Libéré gefahren. Und da hat es dann vielleicht auch einfach, ja, mein Gott, Paul Voss ist ein Fahrer, der jedes Jahr eine dreiwöchige Rundfahrt fährt oder da die große Erfahrung hat, auch wenn er jetzt schon einige Jahre im Radsport dabei ist. Aber mein Gott, das passiert einfach. Ich denke, sie werden sehr, sehr viel von diesem Jahr lernen. Und gerade so ein Emanuel Buchmann tut so eine Erfahrung verdammt gut. Und ich könnte mir vorstellen, wenn der jetzt nächstes Jahr vielleicht wieder die Tour fahren darf, dann ist es vielleicht nicht eine Etappe, auf der er vielleicht sich in Aktion zeigt, sondern dann sind es vielleicht zwei oder drei Etappen. Und dann ist vielleicht ein Sam Bennett, dann hat er auch ein Jahr mehr auf dem Buckel, weiß dann auch, was eine dreiwöchige Rundfahrt bedeutet. Und ist vielleicht dann auch noch mal wieder so ein Ticken schneller und kann dann auch mal seine Klasse von der Bayern-Rundfahrt auf der Tour de France-Bühne da wirklich zeigen. Und ja, da kommt dann so eins zum anderen. Und oftmals ist es ja auch so, wenn du einen im Team hast, der wirklich vorangeht und da wirklich eine klasse Leistung zeigt, an dem können sich dann auch alle anderen ja so dran orientieren.
Aufrichten, ja.
Und ich bin eigentlich, was so die nächste Zeit angeht, bin ich eigentlich sehr, sehr optimistisch eingestellt. Geht schon in die richtige Richtung.
Es betrachtet, man kann es vielleicht einfach mal als Lehrjahr betrachten, so ein bisschen. Und auch Team Giant Alpecin war ja jetzt nicht von Simon Geschkes Auftritt abgesehen, ne, ein Degenkolb, der es immer wieder versucht hat. Aber irgendwie ist es auch nicht so eine richtige Enttäuschung. Also es war alles solide, finde ich. Ne, solide im besten Sinne. Also es klingt so alt.
Auch die Pech gehabt, ne? Also aus meiner Sicht hätte man fast von ausgehen können. Und Tom Dumoulin aus meiner Sicht hätte an der Mauer von Rui, wenn er im Rennen geblieben wäre, auch gelb holen können. Den hätte ich schon ganz, ganz stark eingeschätzt dort und schon stärker auch als Toni Martin. Und es war ja eine enge Kiste. Also Tom Dumoulin hat da schon gewaltig gefehlt. Gut, Degenkolb ist jetzt nicht der Weltklasse-Sprinter, ist ein sehr, sehr guter Sprinter, aber dann doch eher, wenn das Feld ausgedünnt ist oder wenn es ein bisschen härterer Kurs war. Ja, dafür hat er es noch relativ, ja, was heißt relativ gut, er hat es schon super gemacht im Rahmen der Möglichkeiten. Mit ein bisschen Glück hätte da vielleicht auch mal ein Etappensieg bei rumkommen können. Ja, dann Warren Barguil, muss man sagen, erste Tour de France, dafür gut verkauft, hinten raus ein paar Schwächen gezeigt, aber ja, davon wird der Junge auch nicht schwächer, wird da mit Sicherheit auch einiges lernen durch die Teilnahme und ja, nächstes Jahr ist das nächste Jahr und ich denke, da werden es vielleicht noch eine Schippe drauflegen können.
Ja, also alle lernen ja da auch noch so ein bisschen irgendwie und die Deutschen sind ja so ein bisschen wie die Nachwuchsteams. Also nicht jetzt im Sinne des Alters der Fahrer, aber so ein bisschen, die müssen sich da erstmal wieder reinfinden, habe ich so den Eindruck. Und das ist auch gut so. Und das führt am Ende hoffentlich jetzt dazu, dass es in 2, 3 Jahren vielleicht Normalität ist. Und dann vielleicht auch wieder ja, ein paar Leute weiter vorne mitfahren können. Aber das ist ja, ich finde das auch immer egal, ob jetzt ein Deutscher oder ein Spanier oder ein Franzose vorne mitfährt, solange ich für einen Fahrer X, Y oder Z mitfiebern kann, ich mache das ja nationunabhängig. Ne? Deswegen finde ich das mal so ein bisschen schwierig, aber.
Ja, ich muss auch sagen, also ich hätte mich jetzt wirklich über so einen 8. Platz von einem Dominik Nerz, der überragend gewesen wäre, dem ich ihm auch nicht betraut hätte, jetzt ehrlicherweise, nicht mehr gefreut, als jetzt über diesen Sieg von Simon Geschke. Also das war für mich wirklich der Tag der Tour. Also das war eine grandiose Leistung und auch, ja, man erlebt selten, dass sich jemand so freut und dann auch wirklich so sympathisch, so sympathisch wirklich freut, ne? Dem man das auch wirklich so abnimmt. Gut, ein Stück weit trägt dann natürlich schon auch so die sprachliche Verbundenheit ein Stück weit zu bei. Also wenn jetzt ein Franzose sich freut, verstehe ich halt jetzt in dem Moment nicht wirklich, was der da sagt, ne? Bei einem Simon Geschke habe ich es einfach verstanden und das war so eine ehrliche, wahre Freude, ne? Eine Freude, die, wie ich sie auch bei einem Valverde gesehen habe. Eine Freude, die ich bei einem Froome noch nicht gesehen habe.
Ja, aber das hat ja auch damit zu tun, jetzt wie exaltiert oder extrovertiert jemand ist. Ne? Also das nehme ich jetzt ich nehme das bloß, weil ich das mit dem einen mitfreuen kann, nehme ich das dem anderen jetzt nicht krumm. Aber in der Tat ist das eins der Bilder der Tour mit Sicherheit und auch eine, wie wir es hier unter dem Punkt Überraschung in der Tour verbucht haben, so einer der Momente der Tour gewesen, die, wenn man dich in 2, 3, 4, 5 Jahren fragen würde, was bleibt dir aus der 2015er Tour übrig, nimm mal 3 Punkte, wird das bestimmt einer der Punkte sein, die man so mitnimmt. Überraschend fand ich, vielleicht, wenn man das auch noch so sagen kann, oder beeindruckend, oftmals schwingt dann ja leider auch so eine negative Konnotation mit, Sagan, der es immer wieder versucht hat, der immer wieder überall mit aktiv war, würde ich jetzt auch so als Überraschung vielleicht ein bisschen sehen, zumindest in dem Maße, in der es da betrieben hat.
Ja, das war so dieser verzweifelte Kampf um den Etappensieg, ne? Also ja, ne? Vor allem, er hat dann doch ein Stück weit, ja, das war dann schon so eine taktische Situation halt auch manchmal. Also klar, Tinkoff Saxo ist in diese Rundfahrt reingegangen und hat wahrscheinlich gedacht, okay, Sagan, kannst schon gucken, ob dass du dein grünes Trikot da holst, aber Hauptaugenmerk Alberto. Und dann natürlich auf diesen Überführungsetappen, da konnte er dann so eine Doppelrolle spielen. Also erstmal in die Gruppe gehen und falls hinten was passiert oder falls sich was entwickelt, vielleicht vorne noch zur Verfügung stehen. Aber hey, wenn hinten vielleicht nichts geht, kann ich um den Sieg mitfahren. Ad absurdum wurde das Ganze einfach auf dieser Etappe nach Paluda geführt, als Contador hinten stürzte und ja, sämtliche Helfer vorne dann entweder komplett gleich weg waren, weil sie da gewartet haben und er dann vorbeifuhr und dann nicht mehr wirklich helfen konnten, beziehungsweise Maika da vorne irgendwo rumgegondelt ist, so ein paar Minuten vor seinem Kapitän und weil irgendein Contador das bestimmt auch eine halbe Minute gekostet hat.
Und niemand auch wusste, was machen die da überhaupt?
Ja, also ja, Sagan ist schon ein richtig, richtig starker Fahrer. Ich weiß nicht, ob er es vielleicht nicht ein bisschen bereut, dass er zu Tinkoff Saxo gegangen ist. Finanziell mit Sicherheit nicht, aber
aber es war auch irgendwie so ein bisschen brotlose Kunst.
Ja, das ist brotlos jetzt auch nicht. Also er hat ein grünes Trikot gewonnen. Das verdient man oder gewinnt man jetzt auch nicht so im Vorbeifahren. Ne? Aber so ein grünes Trikot ohne Etappensieg, es ist schon komisch.
Ja, genau. Es fühlt sich nicht richtig an. Also, dass der beste Sprinter der Tour keine Etappe gewonnen hat, das fühlt sich unrichtig in meinem Kopf an, in meiner Denke an. Und ich finde, da muss man vielleicht auch nochmal überdenken, wie man die Punkte vergibt. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil das.
Nee, das sehe ich jetzt.
Doch, finde ich schon. Also ich finde, dass jemand, der für mich ist, oder anders. Dann, man muss vielleicht darüber nachdenken, was das grüne Trikot dann zu bedeuten hat. Es gibt immer diese Punktwertung. Es ist das Punktetrikot. Und nicht das Sprintertrikot. Gab's nicht früher mal bei der Vuelta, glaube ich, zwei verschiedene Trikots? Ein gepunktetes und ein Sprintertrikot? War das nicht mal so? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich finde, dann bekommt ein Greipel, man kann natürlich andersrum argumentieren, dadurch, dass er eh Etappen gewinnt, ist dieser Etappensieg so hoch einzuschätzen, dass er nicht auch noch ein Trikot dafür braucht. Aber ich weiß nicht, ich finde, es fühlt sich komisch an, dass jemand, der das grüne Trikot gewonnen hat, keine Etappe gewonnen hat.
Ich finde es aber gerechtfertigt, dass Rakan das grüne Trikot hat, ganz einfach. Der war
das auch.
Prinz Zweiter, oftmals Zweiter. Es gibt schon diese krasse Abstufung. Der Erste kriegt 50 Punkte, der Zweite kriegt 30 Punkte. Es gibt jedes Mal beim Zwischensprint nochmal 20 Punkte. Und wenn diese 20 Punkte jetzt, vor allem beim Zielsprint, die man da mehr holt, jetzt nicht reichen, dass man am Ende dann das grüne Trikot holt, ja mein Gott, dann hat das der Sagan einfach verdient. Der war einfach sowohl in den Massensprints immer präsent, als auch auf den etwas schwereren Etappen. Und da war ein Greipel einfach nicht mehr da. Man kann jetzt genauso sagen, wir machen ein zusätzliches schwarzes Trikot für den besten dicken Radfahrer, der am Ende 100 Meter schnell ist.
Aber ohne dass es gibt hier
eine dick ist. Nein, das nicht falsch verstehen, aber
ich weiß ja, was du meinst. Es gibt
hier sogar. Würde sagen, ja gut, dann kann Robert Förstemann die Tour fahren, wird er wahrscheinlich nicht können, aber wird dann das grüne Trikot gewinnen, weil er im Sprint vielleicht der schnellste ist. Also das führt dann zu nichts. Also
ich sag ja, vielleicht muss ich das bei mir intern anders im Kopf argumentieren, dass das grüne Trikot nicht das Sprinter-Trikot ist, sondern das so eine Art Punkt. Es fühlt sich für mich nur komisch an, ja, dass der Sieger des grünen Trikots nicht eine Etappe gewonnen hat. Das ist irgendwie komisch. Aber nichtsdestotrotz eine der herausragenden Leistungen dieser Tour, Peter Sagan, mit dem, was er da immer wieder, erinnerte mich so ein bisschen an den Spruch von Jens Vogt, der immer gesagt hat, er muss auf das Glück so lange einprügeln, bis es irgendwann sich nicht mehr wehrt. Ne, also das war so ein bisschen auch der Versuch. Hat dir Jens Vogt während der Tour gefehlt? Jetzt kann ich den Chris schon wieder nicht hören. Es klingt hier komisch. Irgendwas ist heute faul. Vielleicht meldet sich der Chat nochmal, ob man den Chris hört. Ich glaube nämlich nicht, weil ich kann ihn nämlich auch nicht hören. Heute ist irgendwie mit der Technik der Wurm drin. Vielleicht ist das auch die Post-Tour-Depression. Ich glaube, ich weiß aber, woran es liegt. Das ist ja zumindest schon mal die Hälfte wert. Das ist ein Phänomen, worauf mich der Markus aufmerksam gemacht hat. Mal schauen, ob wir den Chris jetzt wieder haben. Chris? Ja, jetzt bist du wieder da. Sorry, irgendwie scheint er der Wunder zu sein. Wir waren Jens Vogt. Hat dir Jens Vogt gefehlt?
Er war, also gut, ich habe das eben gerade schon mal erzählt, aber du hast da einfach über mich weggeredet und anscheinend hast du mich wirklich nicht gehört.
Nein, habe ich nicht.
Er war ja zumindest bei der ARD haben sie ihn zumindest mal eingeblendet, also glaube ich für Sky war es, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, da er dann auch so Berichterstattung gemacht hat. Ja, hat er mir gefehlt. Also jetzt nicht direkt. Also
nee, ich war ich auch,
dass mir ich auch nicht. Dass ich wirklich so das Gefühl gehabt hätte, okay, Mensch, da fehlt jetzt einer. Also es gab da einfach genügend andere, auf die man sich hat konzentrieren können. Klar hätte man jetzt auch so vielleicht einen so ein Björn Thurau wäre vielleicht prädestiniert dafür gewesen, so ein Stück weit in diese, ja, ich greife jeden Tag an, Rolle zu schlüpfen. Der hat es ja dann leider nicht ins Aufgebot geschafft, aber auch so war aus deutscher Sicht da viel drin. Und auch, weil wir vorhin schon die deutschen Erfolge ein Stück weit gefeiert haben, auch ein Paul Martens erste Tour auch nicht schlecht gemacht, sogar mal auf einem fünften Etappenrang, das muss man auch erstmal schaffen. Vielleicht auch mit ein bisschen Pech bei den Gruppen. Ja, generell, nee, Vogt habe ich jetzt nicht wirklich vermisst, aber es wäre ja
nee, komisch, wär ne?
Auch also irgendwie schade, wenn man da dann jetzt einen mittlerweile 43-Jährigen da jetzt auf dem Rad so vermissen würde. Also vielleicht ja eher emotional, aber jetzt so
Ja, ja, klar, als Instanz irgendwie, im Instanz im Feld. So meine ich das mehr. Aber ich hätte auch gedacht, also letztes Jahr, als es dann hieß, hier, der Vogt hört auf, als es sein Rad hingestellt hat, dann dachte man schon, wie in der Tour de France, nächstes Jahr auch nicht ans Vogt. Aber ich habe nicht einmal so während der Etappe dran gedacht, weil es gab immer wieder, wie du schon sagst, andere, ne? Ein Buchmann, der vielleicht mal interessant wird. Ein Geschke, der da hier und dort mal rein gespielt hat. Und das fand ich schön. Und das zeigt einem auch so ein bisschen, man muss die alten Helden nicht vergessen, aber es kommt auch Neues nach. Und das ist ja sehr, sehr gut. Ich glaube, das würde Jens Vogt, gefällt Jens Vogt auch mit Sicherheit. Was haben wir noch so hier auf unserem Fahrplan für heute gehabt? Ich habe hier leider Gottes heute ein bisschen chaotisch alles.
Also was ich ein bisschen schade fand, muss ich ganz ehrlich noch sagen, ist, dass Froome dann noch das Bergtrikot geholt hat.
Aber kann er ja nichts für. Was will er machen? An welchem Punkt war es denn dann seine Schuld?
Ja, gut, so aktiv dagegen wehren, dass man sich zurückfällt, das ist natürlich schwer. Jetzt war es dieses Jahr schon so, dass es stark dadurch beeinflusst war, dass er halt die erste Etappe gleich in Bergen gewonnen hat, da einen riesen Vorsprung hatte. Aber dann auch,
Ich glaube, er hat sich nicht drum bemüht. Wenn er sich drum bemüht hätte, das auch noch zu gewinnen, wie es früher in alten Jahren vielleicht dann Eddy Merckx gemacht hätte, ja, dann hätte ich dir recht gegeben. Aber so, was will er machen? Er kann ja sich absichtlich auf Bergpunkte verzichten.
Bergwertung, ich weiß gar nicht, ob das die auf der Nibali-Ausreisetappe war, wo er dann als Vierter über die Bergwertung dann noch gefahren ist, wo vielleicht so ein 10. Platz auch noch gereicht hätte und das dann, glaube ich, am Ende sogar die Punkte waren, die dazu beigetragen hätten. Ich meine,
aber ich glaube nicht, dass er das bewusst gemacht hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wahrscheinlich nicht.
Es gab dieses Jahr einfach sehr, sehr viele Leute, auf die sich die Bergpunkte verteilt haben. Man hat es auf der letzten Etappe gesehen. Also da hätte gefühlt noch 10 Fahrer hätten die Bergwertung gewinnen können. Also es war in vergangenen Jahren schon deutlich anders. Also da gab es eigentlich hätte man ja fast denken können, okay, dadurch, dass viele Gruppen durchgehen.
Ja, aber dadurch, dass es so viele verschiedene waren, weißt du, dadurch hat sich das noch wieder mehr verteilt mit den Punkten, habe ich den Eindruck.
Ja.
Also, aber auch da bin ich deiner Meinung, ich glaube nicht, dass er es bewusst versucht hat, so mitzunehmen noch. Und eigentlich ist das eine Trophäe, die sich jemand, der fürs Gesamtklassement oder auf Gesamtklassement fährt, nicht noch anhängen muss. Also
ich glaube, da hat er sich auch noch einen Ticken unbeliebter beim französischen Publikum gemacht. Bin mir relativ sicher, wenn man sich überlegt, wie viele Franzosen da so dicht hinter ihm liegen. Da ist ein Roland, da ist ein Pinot, da ist ein Bardet. Und das ist ja halt doch so, das gepunktete Trikot ist, glaube ich, für die Franzosen so vielleicht das Greifbarste. Also wo man sich wirklich in die Herzen der französischen Fans fahren kann. Wenn man sich daran erinnert, ein Roland, ein Vöckler oder da wirklich viele Franzosen, ein Chalabert, der es in der Vergangenheit drauf abgesehen hat, ein Virenque. Das ist doch vielleicht so ein bisschen so eine französische Domäne, dass halt, wenn sie sehen, okay, vielleicht reizt nicht für ganz, ganz vorne in der Gesamtwertung, aber das nimmt man dann doch gerne mit. Und
ein französischer Fan meinte zu mir, das wäre eh das Schlimmste, dass ein Engländer bei ihnen die Tour de France gewinnt. Ich glaube, das ist so schlimm schon, zumindest so wie er mir berichtete, da kommt es da auch nicht mehr drauf an. Das ist dann auch noch egal. Das ist alles eh so tragisch. Naja. Aber jetzt ist es vorbei und jetzt können wir uns eigentlich... Und
noch Teamwertung, noch schön.
Ach so, stimmt, ja, Teamwertung, Movistar.
Die Movistar ganz stark, auch von Anfang an auch den Fokus so ein Stück weit drauf gelegt, haben dann hinten raus in jede Gruppe Leute geschickt, nicht unbedingt immer nur um zu helfen, hinten raus als Relaisstation, sondern auch, und das fand ich besonders schön, und Valverde hat dann auch mal gesagt, das ist, findet er ganz, ganz toll auch fürs Team, weil damit dann auch die Fahrer im Team, die sich den ganzen Tag den Arsch aufreißen, die man aber eigentlich nicht wirklich sieht, wenn es ins Finale geht, weil die dann auch aufs Podium dürfen am Ende. Und das fand ich ganz, ganz toll und ich muss sagen, das ist eine tolle Geste und die Movistar, klar, mit Valverde und mit Quintana ein Stück weit waren sie das beste Team. Also die beste
Klasse. Klar, also keine Frage. Also waren sie einfach, sie waren die schnellsten und das wirft dann aber auch wieder ein anderes Licht, finde ich, dann auf die Leistung vom Team Sky, weil wenn sie wirklich so außerirdisch und intergalaktisch und sonst was wären, dann hätten sie da auch weiter vorne sein müssen.
Sie hätten weiter vorne sein können, aber sie haben halt dann einfach immer, wenn wenn alles so im Lot war, haben sie halt dann abreißen lassen, bei denen es um nichts mehr ging. Also ich meine, die ohne Frage, also die hätten auch da besser abschneiden können.
Ne, und aber haben sie ja nicht, ne?
Also da Sky hat halt vielleicht den kleinen Nachteil gehabt, dass sie durch diese Ausreißgruppen da jetzt nicht wirklich so viele rausgeholt haben, wie es jetzt beispielsweise Movistar gemacht hat.
Also ich sehe, okay, sie waren knapp eine Stunde zurück hinter Team Movistar. Und danach, also 57 Minuten und danach muss man auch sagen, dann Team Kofsaxo direkt mit 3 Minuten darauf. Und dann werden die Abstände schon größer mit 12 Minuten Astana, MTM, Kubeka auf Platz 5 und
so weiter. Ja, MTM Kubeka vielleicht noch. Ganz, ganz starkes Debüt bei der Premiere in Tour de France mit Cummings, sogar einen Sieg geholt. Serge Pauwels war für mich jetzt so ein Stück weit zu dieser Ausreißerkönig und nicht unbedingt Romain Bardet. Ganz, ganz offensiv gefahren, mit Bors von Hagen auch immer mal wieder ganz vorne in den Sprints vertreten. Zum Sieg hat es jetzt nicht gereicht, leider auch nicht zum Podium, aber ja, sind jetzt da wirklich angekommen mit Daniel Tickler-Manott, sogar noch Bergtrikot ein paar Tage getragen. Also Blues Mighty ist leider ausgestiegen aufgrund von Krankheit, aber das ist mit Sicherheit ein Team, das sich gut gezeigt, gut präsentiert hat und wo ich jetzt davon ausgehe, Mensch, wenn nächstes Jahr die Entscheidung ansteht, wen laden wir zur Tour ein, wer hat sich letztes Jahr gut verkauft, MTN hat da mit Sicherheit oder MTN Kubeka nicht die schlechtesten Karten.
Leider Gottes, der Sponsor hat sich jetzt wohl verabschiedet oder hat seinen Rücktritt vom Sponsoring bekannt gegeben, muss man mal schauen, wo das dann hinführt. Aber mit Sicherheit haben sie sich jetzt einen großen Gefallen getan mit diesem 5. Platz. Wir haben jetzt so ein paar Punkte noch, die so Ausläufer der Tour sind, sage ich mal vorsichtig. Vielleicht greife ich vorab. Wer von den Tourfahrern hat denn jetzt die Saison quasi schon für beendet erklärt? Also Contador, wohl der bekannteste oder derjenige, den man als erstes nennen mag, hat gesagt, wegen Krankheit jetzt auch Schluss aus Feierabend. Das war's für diese Saison.
Ja, ist ja schon den Giro gefahren. Und
genau, Giro also kommt jetzt auch nicht wirklich.
Es kommt ja jetzt auch nicht mehr wirklich viel, außer jetzt so der Vuelta, wo man jetzt wirklich sagen kann, was man jetzt einfach mal noch so mitnimmt. Und so eine Vuelta als dritte Rundfahrt.
Nee, das macht nur ein Adam Hansen.
Richtig.
der die 12. Grand Tour, glaube ich, in Reihenfolge jetzt gefahren ist und auch noch durchgestanden hat. Also er ist da wirklich auf einem guten Weg, den Rekord einzustellen. Vuelta, wer wird die Vuelta fahren? Das sind ja, also es man weiß es noch nicht so
ist
genau.
Ist hundertprozentig fest. Also wer auf jeden Fall geplant ist für die Vuelta, ist Valverde wird fahren.
Quintana
habe ich. Rodriguez weiß ich jetzt nicht, ob er schon feststeht. Beim Team Sky ist es so, dass Froome zumindest darüber nachdenkt. Ansonsten.
Wobei ich finde, er würde sich nicht mehr, wie soll man das sagen? Ich glaube, es würde ihm gut zu Gesicht stehen, zu sagen, pass mal auf, hier Jungs, ihr anderen aus dem Team, wer möchte, ich kann auch zurücktreten.
Definitiv, gerade so ein Mikkel Nieve ist da, also ein Leopold König sicherlich nicht, der hat schon Giro und Tour in den Beinen, aber es gibt da ja den einen oder anderen, vielleicht auch aus der zweiten Reihe, der da richtig heiß drauf wäre, ansonsten ja, so ein Richie Porte, ob man dem zum Abschluss nochmal so das Vertrauen schenkt, weiß ich nicht, der hat jetzt auch schon den Giro in den Beinen, also ich rechne, ich weiß es nicht, also Froome hat ja mit der Vuelta auch noch so ein bisschen so eine Rechnung offen, da hat er noch nie gewonnen, war da aber schon immer mal wieder vorne mit dabei. Vielleicht gibt er da noch mal Gas. Ansonsten, ja, wer will fahren? Also DJ Van Garderen nimmt als noch mal so als ja Wiedergutmachung für die Tour. Der will da starten. Ansonsten Nibali überlegt sich's, aber Astana hat natürlich mit Mikel Landa und Fabio Aru auch zwei ganz heiße Eisen, ansonsten noch im Feuer, ja, Carlos Bittencourt wird noch am Start sein, also das Teilnehmerfeld wird nicht schlecht sein.
Warte, ich muss kurz gucken hier, vielleicht, wer hört denn noch auf? Also ich habe nicht mehr mitbekommen, Contador ist jetzt ausgestiegen. Ansonsten ist ja von noch keinem bekannt, der die Saison schon komplett abgeschrieben hat. Abgesehen natürlich von irgendwelchen Stürzen.
Ja, gut, ich weiß nicht, ob das auch bei jedem anderen Fahrer da jetzt wirklich so eine Meldung wert ist, ob er da jetzt wirklich da jetzt noch die Saison beendet oder nicht. Also ich denke, bei vielen steht das jetzt auch noch gar nicht fest. Da werden jetzt viele erstmal noch kurz so ein bisschen so eine Pause machen. Und dann geht's einfach drum, hey, wie reagiert vielleicht auch der Körper, ne? Also es gibt dann Leute, wenn die sich jetzt mal eine Woche quasi ausruhen, wo es halt, wo der Körper komplett runterfährt, wo man dann halt merkt, okay, gut, es macht jetzt einfach gar keinen Sinn mehr. Und dann gibt's wieder andere, die eine Woche Pause machen, sich aufs Rad setzen und merken, hey, das Training schlägt gleich wieder voll an. Hey, eigentlich Ende der Saison, da könnte ich vielleicht noch das eine oder andere Rennen fahren. Und das nächste Rennen, das jetzt so ansteht, Klassiker.
Genau, das ist sehr schön, dass die Überleitungsvorlage.
Ja, das ist ja auch in den letzten Jahren immer mehr so ein Rennen, wo dann auch wirklich viele Tour de France-Fahrer nochmal aufeinandertreffen und da ein Stück weit gibt es dann auch unterschiedlichere Rollenverteilungen oder Stärkeverteilungen als bei der Tour, weil bei der Tour ist ja wirklich der Druck 3 Wochen da, man muss 3 Wochen seine Leistung bringen und dann hat man jetzt mal eine Woche Zeit gehabt zu erholen und kann sich wirklich auf ein Event konzentrieren und dann ist es ja oftmals so, dass dann sogar dann wieder die Eintagesfahrer wirklich so weit erholt sind und da wirklich wieder um den Sieg kämpfen und
ja. Das ist die Klassiker.
Klassiker San Sebastian und da kann so ein Valverde wird da wahrscheinlich auch sehr dran interessiert sein, seinen Sieg aus dem Vorjahr zu wiederholen. Damals vor Rodriguez, Rodriguez hatte damals attackiert, war auch mit vorne dabei, wird mit Sicherheit einer der Herausforderer sein.
Julian Alaphilippe. So ein Kwiatkowski halte ich auch für einen guten Kandidaten.
Der ist nicht gemeldet.
Ist nicht gemeldet? Er wäre ein guter Kandidat, wenn er da gewesen wäre.
Ja, klar. Ja, wurde dieses Jahr bei der Tour irgendwie nicht so gefördert wie in den letzten Jahren bei der Tour, aber hängt mit Sicherheit
mit
der Teamentscheidung oder mit seiner Transferentscheidung zusammen. Alaphilippe steigt wieder ein, jetzt bei der Klassiker San Sebastian sicherlich auch ein interessanter Fahrer dafür. Es wird auch Mikel Landa wieder da am Start sein. Da wird man mal gucken, ob er vielleicht Richtung Vuelta da ähnlich stark ist, wie er jetzt letztes oder dieses Jahr beim Giro war. Ein Philipp Gilbert ist am Start. Die Yates-Brüder sind wieder am Start. Rui Costa, der bei der Tour enttäuscht hat, ist da jetzt wieder am Start.
Yates-Brüder auch beide mit einer ganz starken Tour.
Richtig. Und ansonsten, ja, warum war Gil, Dan Martin, Wilco Keldermann, der ein bisschen enttäuscht hat, ist am Start bei der Tour. Und ansonsten, ja, spanisches Caja-Rural-Team, wo man ein bisschen gucken kann, hey, wie schaut's da Richtung Welt aus? Aber interessantes Teilnehmerfeld. Also man fällt ja jetzt erstmal in kein Radsportloch. Also die nächsten Highlights kommen.
Es kommt noch die Eneco-Tour, Tour de Poland, das norwegische Rennen, Dänemark-Rundfahrt, und die Vuelta dauert ja auch gar nicht, es dauert ja gar nicht mehr so lange bis dahin.
Cyclassics unter anderem in Deutschland.
Cyclassics als Tagesrennen, genau. Also wir sind versorgt.
Definitiv.
Und beim nächsten Mal, wir hatten es eigentlich noch heute, muss ich gestehen, mit auf der Liste, aber meine Kleine, muss ich auch gestehen, so leid es mir tut, die Kleine macht ein wenig sehr viel Terror. Beim nächsten Mal, bis dahin habe ich mich auch ein bisschen mehr eingelesen. Oleg Tinkov sagt sehr viel, beschimpft sich die ganze Zeit mit Thomas Vöckler via Twitter. Bitch viel schon. Und ein bisschen zur seinen Impulsen bezüglich des Transfersystems, Transfers, die schon eingeleitet wurden sozusagen, das werden wir beim nächsten Mal dann unter anderem noch behandeln.
Genau, also Spannung ist garantiert und wahrscheinlich wird es dann bis zur nächsten Sendung auch die eine oder andere Transfermeldung oder beziehungsweise offiziell darf es ja da noch nicht sein, aber vielleicht gibt es ja dann schon das eine oder andere Gerücht mehr oder vielleicht auch die eine oder andere inoffizielle Entscheidung und da werden wir uns in der nächsten Sendung dann damit befassen.
Wenn nicht vorher noch was anderes kommt, wer weiß es schon.
Richtig. Hoffentlich befassen wir uns natürlich auch mit dem Sieg von Alejandro Valverde.
Ja. Das ist oh, die Funkverbindung ist ganz, ganz schlecht auf einmal. Ganz, ganz schlecht. Ja. Nein, ich gönn's ihm ja auch. Ich gönn ihm ja nichts Schlechtes. Ne? Außer, der muss ja auch viele Münder stopfen.
So schaut's aus.
Ja, also vielen Dank für euer Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet während der, nicht nur heute bei unserer Recap der Tour, sondern insgesamt bei der ganzen Tour ein bisschen Spaß mit uns. Wie gesagt, nächstes Jahr bin ich in Elternzeit und mir wurde schon gesagt, via Kommentar unter der Sendung, nehmt dir nicht zu viel vor, es kommt eben alles anders, als du denkst. Ja, mit Sicherheit. Aber man kann deswegen ja trotzdem erstmal einen Plan machen, den man dann umwirft. Na, wer weiß, wie wir das nächste Jahr bei der Tour machen. Für die Vuelta haben wir auch schon etwas sehr, sehr, wie ich finde, interessantes und tolles vor. Nochmal wieder was anderes. Aber da sprechen wir dann zu gegebener Zeit drüber, hoffentlich. Und ja, das war's, oder?
Machen wir den Deckel drauf, ne?
Machen wir den Deckel drauf, wünsche euch einen schönen Abend und genießt es und habt ein schönes Wochenende. Tschüss.
Ciao, ciao.